44 des Grundgesetzes zu Wirecard. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und das Wort geht als erstes an Chancellor Kiesel-Thebe von der SPD-Fraktion.
Das wird jetzt nicht dieselbe Rede. Gut. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Fall Wirecard ist nicht nur ein Krimi, sondern auch ein Lehrstück. Nicht nur dafür, wie Gier und Täuschung miteinander verwoben sein können, sondern auch dafür, dass bei zu viel Nähe der kritische Abstand eben verloren geht. Umso wichtiger war die öffentliche Aufklärung der vergangenen Monate, ein wertvoller Beitrag, wie ich meine, nicht nur für unseren Wirtschaftsstandort, sondern auch für unsere Demokratie. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen. Und die Lehren aus dem Wirecard-Skandal sind so zahlreich, dass es unmöglich ist, sie in einer Rede zusammenzufassen. Ich möchte mich hier daher auf drei Punkte konzentrieren. Zum einen, Wirecard ist die Geschichte einer kriminellen Bande, die es bis in den DAX geschafft hat. Zum zweiten, die Kontrollinstitution Wirtschaftsprüfung hat total versagt. Und letztlich, der Fall Wirecard hat wie kein anderer gezeigt, wie Lobbyismus in unserem Land funktioniert. Um mit dem ersten Punkt anzufangen. Wirecard ist im Kern die Geschichte eines gigantischen Betruges. Es ist der größte Bilanzbetrug in der europäischen Geschichte. Ein Management-Clan hat über Jahre hinweg eine riesige Lüge erschaffen. Dafür wurden Journalisten unter Druck gesetzt, den Beschäftigten Märchen erzählt und die Beute heimlich ins Ausland gebracht. Das hat keine Person alleine orchestriert. Das ist die Tat einer Bande. Es ist eine Tat, die sich so nicht wiederholen darf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Neben dem Aufsichtsrat, dessen Rolle wir nicht bis zum Ende aufklären konnten, waren vor allem die Wirtschaftsprüfer hautnah am Geschehen. Sie haben den öffentlichen Auftrag, die Zahlen in den Büchern zu prüfen. Auf ihren Stempel verlassen sich Anleger, Beschäftigte, Investoren, Geschäftspartner und Behörden. Im Fall Wirecard mussten wir lernen, die Testate von EY waren jahrelang fehlerhaft. Am Ende fehlten 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien. Das ist ein Drittel der zuletzt testierten Wirecard-Bilanzsumme, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doch statt einer ehrlichen und transparenten Fehlersuche sehen wir von EY bis heute vor allem eines: Rauch und Nebel. Wer aufklären möchte, versteckt sich nicht hinter Jan Marschalek, behauptet nicht, den Betrug selbst aufgeklärt zu haben, nachdem man jahrelang alles abgesegnet hat. Wer aufklären möchte, enthält der Öffentlichkeit keine Dokumente mit Pseudo-Argumenten und versucht nicht, die Veröffentlichung des Ausschussberichts vor dem Verwaltungsgericht noch diese Woche zu verhindern. Wer aufklären möchte, hat nichts zu verheimlichen und stellt sich an die Spitze der Bewegung. Nichtsdestotrotz ist der Fall Wirecard auch ein Glücksfall. Ein Glücksfall, weil er uns offenlegt, wie kein anderer Fall, wie Lobbyismus funktioniert. Wir sind auf ein richtiges bayerisches Amigo-Netzwerk gestoßen. Wirecard engagierte eine Heer von Anwälten und Lobbyisten, um Politik in ihrem Sinne zu betreiben. Offene Türen hat Wirecard dabei vor allem bei den Granden der CSU und CDU gefunden. Das ist doch der wahre Grund für Ihr Wahlkampfgetöse, lieber Kollege Hauer. Denn anders als Ihre haltlosen Vorwürfe konnten wir im Ausschuss sehr gut belegen, dass Wirecard eine Goldgrube für Ihre ehemaligen Unionskollegen war. Im Auftrag des Gangsterunternehmens warben Sie für die Legalisierung von Online-Glücksspielen, für eine nachsichtige Behandlung durch die Staatsanwaltschaft, für den Markteintritt in China, für den Waffenschein des Fahrers von Markus Braun und für Leerverkaufsverbote zum Schutze von Wirecard. Lieber Herr Michelbach, ich bin mir sicher, dass Sie solche Fehltritte nach Ihrem Ausscheiden nicht machen werden. Es wird heute auch Ihre letzte Rede im Anschluss sein. Es war mir jedenfalls eine Freude, mit einem Ehrenmann wie Ihnen im Finanzausschuss und im Untersuchungsausschuss zu sein und hoffe, dass Sie auch in Zukunft weiter poltern werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Fabio De Masi, unser Showmaster. Auch wenn du dich jetzt auf die Jagd nach Jan Marszalek machst, hoffe ich, dass das heute nicht deine letzte Rede in diesen Räumen war. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Das Wort geht an Kai Gottschalk von der AfD-Fraktion.
Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Mitbürger, vor allen Dingen aber auch liebe Geschädigte, ich kann nicht finden, Frau Kizzi-Tepe, dass Wirecard ein Glücksfall für uns ist. Es ist eher schändlich den Opfern gegenüber. 20 Milliarden sind hier verloren gegangen. Lassen Sie mich aber vorwegstellen, ich möchte mich zunächst mal bei den Kolleginnen und Kollegen Obleute bedanken für die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit. Ich denke, nur so konnten wir diesen Fall in so kurzer Zeit nachhaltig aufklären und auch austragen. Bedanken möchte ich mich auch an dieser Stelle bei meinem Stellvertreter Dr. Hans Michelbach, der immer da war, wenn ich ihn brauchte, und dafür auch noch mal mein Dankeschön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Nebenbei ein Dankeschön an Fritz Günzler. Ich habe jetzt mehr über den FC Bundestag gelernt und werde gerne mal zum Probetraining in der nächsten Legislatur erscheinen. Gut, da möchte ich mich noch bei unserem Ausschusssekretariat an dieser Stelle bedanken. Ich denke, ohne die hervorragende Arbeit, Dr. Raue sei hier an erster Stelle genannt, ohne die anderen zu verschweigen, wäre auch diese Möglichkeit und diese Aufklärung nicht notwendig und möglich gewesen. Mein aufrichtiges Dankeschön an unser Ausschusssekretariat an dieser Stelle. Und last but not least in Corona-Zeiten ein Dank an die Bundestagsverwaltung, die Mitarbeiter und unseren Bundestagspräsidenten, der in Zeiten von Corona trotz größter Raumnot die Möglichkeit für unseren Untersuchungsausschuss geschaffen hat, ich glaube in Würde und sehr vernünftig, was die Öffentlichkeit angeht, zu tagen. Auch dafür mein großes Dankeschön. Kommen wir aber jetzt zu den Fakten, meine Damen und Herren. Und das hat mir natürlich zum einen gefallen, was die Wirtschaftsprüfer angeht, Frau Kizzi-Tepe, Einsatz habe ich schon kritisiert. Denn spätestens eins ist allen klar geworden, Wirecard ist nicht nur ein kriminelles System zur Bereicherung einiger weniger Akteure gewesen. Nein, das haben Sie verschwiegen, sondern auch ein Staatsversagen auf allen politischen Ebenen, meine Damen und Herren. Ein weit verzweigtes Netz mit unzähligen Sicherungsinstanzen hat vollkommen versagt. Ministerien, Kanzleramt, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, die Abschlussprüferstelle, Betriebsprüfung, die Aufsichtsräte und der Aufsichtsrat, Nachrichtendienste und last but not least natürlich genauso, Sie haben es gesagt, die Wirtschaftsprüfer, und das werden die Gerichte klären, meine Damen und Herren. Am Ende steht aber ein Verlust von 20 Milliarden Euro für Anleger, für Menschen, die teilweise sogar ihre Altersvorsorge verloren haben. Wäre eine Antiterrorabwehrmaßnahme derart versagen würde, meine Damen und Herren, am Ende würden Menschen sterben. Wir müssen uns doch hier im Hohen Hause die Frage stellen, ob wir sowas zulassen können. Hinterher ist man immer klüger. Diesen Satz habe ich auch sehr oft von den Kolleginnen und Kollegen gehört. Das ist klar. Aber meine Damen und Herren, die Bürger dürfen von verantwortungsvoller Politik, einer antizipierenden Politik und einer verantwortungsbewussten Gesetzgebung erwarten, dass entsprechend solche Konstellationen durch den Gesetzgeber vorausgeahnt werden und ein Lügenkonstrukt wie Wirecard verhindert worden wäre. Doch leider ist genau das Gegenteil eingetreten. Dieser riesengroße Skandal wurde massiv gedeckt, nicht zuletzt durch ein völlig unprofessionelles Agieren der BaFin bei Leerverkaufsverboten, wonach viele Anleger doch denken mussten, dass an den Vorwürfen von 2018 und 2019 gegen Wirecard nichts dran sein kann, meine Damen und Herren. Und die Hauptverantwortung, und es sitzt dort der Kollege, da bin ich sehr dankbar, für diesen Erlass des Leerverkaufsverbots trägt nun einmal das BMF. Das muss an dieser Stelle in aller Klarheit und Deutlichkeit ausgesprochen werden, Herr Scholz. Und wenn wir von Systemversagen sprechen, dann müssen wir auch von einem Demokratieversagen an dieser Stelle sprechen. Meine Damen und Herren, in Deutschland scheint eine Kultur von Patex-Ministern Einzug gehalten zu haben. So gut wie jeder bleibt auf seinem Posten sitzen oder kleben, egal wie groß die Verfehlungen sind, meine Damen und Herren. Herr Scholz und Herr Scheuer stehen hier sinnbildlich für. Eine Unkultur, meine Damen und Herren, die durch die Große Koalition unser gesamtes Polizsystem belastet. Sie zeichnet quasi ein Sittengemälde unserer Demokratie und Gesellschaft der untersten Güte. Im Fall Wirecard will niemand Verantwortung übernehmen. Es gab zwar einige Bauernopfer, die begrüßen wir, wie der Chef der BaFin, seine Stellvertreterin oder der Chef der APAS. Aber fest steht auch, dass nicht einmal ein Staatssekretär, meine Damen und Herren, seinen Hut nehmen musste in dieser Affäre. Ja, Sie konnten sich nicht mal dazu durchbringen, Frau Kizitepe sprach von einem Glücksfall, sich bei den Geschädigten zu entschuldigen, meine Damen und Herren. Was ist das für eine Kultur und eine Ethik in unserem Lande? Deshalb muss ich hier an dieser Stelle nochmals klar sagen, Herr Scholz, treten Sie als Minister endlich zurück und schlagen Sie es sich aus dem Kopf, Kanzler dieser Republik zu werden. Das Fass ist übergelaufen und das bei ausgeschlagenem Boden, meine Damen und Herren. Und Frau Merkel, sie ist nicht hier. Wenn Herr Scholz nicht gewillt ist, von sich aus zurückzutreten, dann wäre es an Ihrer Stelle als Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Scholz umgehend freizustellen. Machen Sie endlich Gebrauch von Ihrer Richtlinienkompetenz. In der Flüchtlingskrise war das doch auch möglich. Hier wäre es aber tatsächlich mal richtig, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sollten uns aber auch nicht darüber hinwegtäuschen lassen, weil ja oft gesagt wurde, dass die Gesetzgebung bestimmte Mittel einfach nicht hergegeben hat und Wirecard deshalb passieren konnte. Das ist nicht der Fall, meine Damen und Herren. Nein, es gab auch damals schon hoheitliche Befugnisse und Möglichkeiten, die aber, und auch das hat der Ausschuss deutlich gezeigt, sehr deutlich, einfach nicht genutzt worden sind, meine Damen und Herren. Verantwortlich war dafür der Mann, der jetzt auch noch Interimspräsident der BaFin geworden ist, namens Herrn Rösler. Auch das ist ein Schlag ins Gesicht der Geschädigten, meine Damen und Herren. Und genauso wenig nachvollziehbar ist für mich die fehlende Selbstkritik in Ministerien und im Kanzleramt. Beim Thema Compliance-Regelungen haben alle ein Bild abgegeben, was zu meiner Schulzeit zu einer glatten 6 geführt hätte, meine Damen und Herren. Der Staat kann nicht von Unternehmen das verlangen, was er anscheinend sich selbst nicht auferlegen will. Er hat auf Sicherungssysteme wie Compliance vollkommen verzichtet. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es sind unzählige Baustellen, die es noch gibt, die wir zusammen für und bewältigen müssen. Und meine Damen und Herren, auch die Oppositionsparteien, insbesondere die FDP, die Grünen und die Linken, kann ich hier zumindest einer Sache nicht ersparen. Dass die Regierungsparteien einen schnellen Abschluss wollten, liegt natürlich auf der Hand. Weder CDU und CSU noch SPD wollten, dass wir weitermachen. Ende September ist Bundestagswahl. Da wollte man diesen Ballast natürlich schnell loswerden. Eine Debatte im September wäre dann nicht angezeigt gewesen. Aber meine Damen und Herren der Oppositionsparteien, was haben Sie denn davon? Oder wollte die FDP und die Grünen mögliche Koalitionsverhaltung nach der Bundestagswahl nicht belassen? Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren. Ich weiß nur, dass eine weitere Beweisaufnahme nach dem PUA-Gesetz möglich gewesen wäre und dass wir, nur um einen Namen zu nennen, auch gerne uns mit Dr. Wolfgang Schäuble unterhalten hätten, der nämlich bis 2017 Finanzminister dieser Republik war, meine Damen und Herren. Aber, und das sei zum Schluss erwähnt, ich bin mir sicher, dass wir von den Kollegen in Österreich zu diesem Thema noch etwas hören werden. Ich prophezeie schon jetzt deshalb einen Fortsetzungsroman zu Wirecard in der nächsten Legislaturperiode. Viel zu viele Dinge wie FIO, das Versagen der Geheimdienste, sind ungeklärt geblieben. Wir werden uns auf jeden Fall, wie mit diesem 107 starken Sondervotum, und da haben wir bewiesen, dass wir uns konstruktiv hier eingebracht haben, auch weiter an der Aufklärung beteiligen. Ich wage die Prognose, meine Damen und Herren, wir sind hier noch nicht am Ende, und das sind wir nach wie vor den Geschädigten schuldig. Ich bedanke mich.
Danke. Das Wort geht an Matthias Hauer von der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am Dienstag haben wir den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses an den Präsidenten des Bundestages übergeben. Über 2000 Seiten zeigen einen dramatischen Kriminalfall, grobe Fehler durch Abschlussprüfer und ein multiples Versagen der deutschen Finanzaufsicht bis hin ins Bundesfinanzministerium. In knapp 9 Monaten hat der Untersuchungsausschuss ein großes Arbeitspensum geleistet. In 52 Sitzungen mit hunderten Gigabyte Daten, tausenden Ordnern Beweismaterial, Unterstützung mehrerer Sonderermittler, über hunderte Stunden Zeugenvernehmungen. Wir haben fraktionsübergreifend jeden Stein beim Fall Wirecard umgedreht. Bei Wirecard wurde mit immenser krimineller Energie gehandelt. Eine Handvoll Täter bereicherte sich zum Schaden vieler. Anleger wurden um ihr Erspartes gebracht, Mitarbeiter haben ihren Arbeitsplatz verloren, das Vertrauen in den Finanzmarkt wurde zutiefst erschüttert. Ein Fall Wirecard darf sich nicht wiederholen. Mit dem Kriminalfall Wirecard beschäftigen sich die Strafverfolgungsbehörden und die Gerichte. Auch unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss unterstützt diese Arbeit der Justiz. Unsere Erwartung ist, dass die Täter dieses Milliardenbetrugs mit aller Härte des Rechtsstaats bestraft werden. Wirecard steht auch für die Fehler der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Prüfer haben jahrelang uneingeschränkt Testate erteilt und dabei Prüfungsstandards missachtet. Auf Initiative der Union haben wir mit einem Team aus Sonderermittlern die Versäumnisse bei den Abschlussprüfern als Untersuchungsausschuss offengelegt, etwa im Umgang mit erfundenen Drittpartnergeschäft oder auch mit nicht vorhandenen Milliarden auf Treuhandkonten. Der Wirecard-Skandal ist aber nicht nur ein Fall schwerster Kriminalität und des Versagens der Abschlussprüfer. Auch die politische Dimension ist dramatisch. Der Fall offenbart ein eklatantes Versagen bei Behörden, vor allem bei der BaFin. Das Parlament hat uns als Untersuchungsausschuss beauftragt, den Sachverhalt intensiv aufzuarbeiten. Wir als Union haben gemeinsam mit anderen Fraktionen, vor allem mit der Opposition gemeinsam, mit Hochdruck da kritisch nachgehakt und die Aufklärung vorangetrieben, unabhängig vom Parteibuch der Zeugen. Aber der Ausschuss hat vor allem auch die Frage nach der politischen Verantwortung zu beantworten. Die BaFin hat mit ihrem rechtswidrigen Leerverkaufsverbot und Strafanzeigen gegen kritische Journalisten offen Partei für Wirecard ergriffen. Und in dieses Leerverkaufsverbot waren Ihr Ministerbüro, Herr Scholz, und Ihr zuständiger Staatssekretär persönlich von Beginn an eingebunden. Weder Herr Scholz noch Herr Kukies haben die Reißleine gezogen. Wir haben zudem eine BaFin vorgefunden, die nicht den Gesamtkonzern Wirecard beaufsichtigt hat, die eine Bilanzkontrolle, die keinen Betrug aufdecken konnte, eine Geldwäscheaufsicht, die niemand ausgeübt hat. Und Herr Scholz, Sie wollen als zuständiger Minister von all dem nichts mitbekommen haben. Was ist eigentlich der Job des Finanzministers? Ist es nicht gerade der Job, so etwas mitzubekommen? Mit Wegsehen führt man kein Ministerium. Die wesentlichen Teile des Behördenversagens laufen alle bei der BaFin zusammen. Wo war sie denn, die Rechts- und Fachaufsicht von Ihnen, Herr Scholz, die über die BaFin, die Sie über die BaFin hätten ausüben müssen? Fehlanzeige. Und Sie, Herr Scholz, besitzen noch nicht einmal die Größe, auch irgendeinen Fehler einzuräumen, sich nicht bei den tausenden geschädigten Anlegerinnen und Anlegern zu entschuldigen, mehrere Spitzenmanager von BaFin, APAS, DPR, EY, alle mussten gehen. Einzig dort, wo die politische Verantwortung liegt, nämlich im Bundesfinanzministerium, folgten keine personellen Konsequenzen, noch nicht einmal bei dem für die BaFin zuständigen Staatssekretär. Nicht ohne Grund, Herr Scholz, mussten 5 ihrer 6 Staatssekretäre sich gegenüber dem Untersuchungsausschuss verantworten. Und durch die Wirecard-Insolvenz wurden dann auch Ihr Aufsichtstiefschlaf, Herr Scholz, und die Ihres Ministeriums beendet. Wir haben einen Minister erlebt mit unglaubwürdigen Erinnerungslücken, mit fadenscheinigen Ausreden, mit verspäteten Aktenlieferungen, mit vorenthaltenen Informationen. Er und sein Ministerium haben bei der Rechts- und Fachaufsicht über die BaFin schlicht versagt. Und die Einzigen, die das in Frage stellen, und das merken Sie ja auch durch die rege Teilnahme an diesem Austausch hier, ist die SPD. Der Aufklärungswillen von Ihnen, Kollegen Sozialdemokraten, der wäre sicherlich größer gewesen, wenn nicht Ihr Kanzlerkandidat im politischen Fokus dieses Skandals gestanden hätte, Herr Scholz zu schützen. Das war der oberste Auftrag der Sozialdemokraten in diesem Untersuchungsausschuss. Und das zeigt auch, dass der Kollege Kiesel-Thepe das Wort BaFin nicht ein Wort hier in Ihrer Rede wert war. Und da passt es auch ins Bild, dass wir noch vorgestern erfahren haben, dass ein hochrangiger Beamter von Ihnen, Herr Scholz, sich im Vorfeld einer Zeugenvernehmung an die BaFin gewandt hat, mit dem Ziel, von dort Unterstützung für kritische Fragen gegen eine Zeugin zu erhalten. Vielen Dank an Kollegen de Masi, der da kritisch nachgefragt hat. Das ist mehr als schlechter Stil. Da fehlen einem fast die Worte. Und wir haben als Untersuchungsausschuss auch viele gesetzgeberische Konsequenzen angestoßen. Die tragen auch stark die Handschrift der Union. Bilanzkontrolle aus einer Hand, stärkere Transparenz, höhere Haftung bei Abschlussprüfung, Stärkung von Aufsichtsräten und Compliance. Das sind Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit. Zum Schluss möchte ich noch Dank sagen an meine Unionskollegen für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Hans Michelbach, der nach 27 Jahren starker Arbeit hier als Abgeordneter gleich seine letzte Rede halten wird. Kollegen Fritz Günzler, der als Wirtschaftsprüfer den Ausschuss sehr stark auch unterstützt hat. Die stellvertretenden Mitglieder Sebastian Brehm, Sepp Müller, Johannes Steiniger, aber auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen. Das war fraktionsübergreifend eine starke Teamleistung. Das Interesse an lückenloser Aufklärung bei allen politischen Differenzen hat uns da geeint. Stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen nenne ich Daniel Bayas und Fabio De Masi, nämlich diejenigen, die leider nicht erneut für den Deutschen Bundestag kandidieren werden. Großer Dank auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sekretariat, den Fraktionen, den Abgeordnetenbüros, die da eine super Arbeit geleistet haben. Nicht zuletzt gilt großer Dank den Journalistinnen und Journalisten, die sich im Ausschuss gemeinsam mit uns die Nächte um die Ohren geschlagen haben und die vor allem mit ihrer Arbeit den Skandal geholfen haben, aufzudecken und Licht ins Dunkle bei Wirecard zu bringen. Vielen Dank dafür.
Das Wort geht an Dr. Florian Tonka von der FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zwei Dinge machen den Fall Wirecard besonders einzigartig. Es ist die Dimension des Schadens, der entstanden ist. Wir reden über einen Betrag zwischen 25 und 30 Milliarden Euro und die Rolle von Behörden und Regierung, die nicht, wie in manch anderem Fall vielleicht die Sache unterschätzt haben, zu wenig getan haben, nicht Bescheid wussten, sondern diesen Fall als Intensivfall kannten, über Jahre hinweg begleitet haben, aber auf der falschen Seite mitgespielt und die Anleger regelrecht noch mit in die Irre geführt haben. Das war einzigartig, aber einzigartig falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und just deshalb war dieser Untersuchungsausschuss trotz mancher Skeptiker am Anfang, an die ich heute mal erinnern möchte, notwendig. Und er war auch erfolgreich. Gut, dass FDP, Linke und Grüne ihn durchgesetzt haben, denn sonst hätte es ihn überhaupt nicht gegeben, liebe Kolleginnen und Kollegen. So kollegial es im Ausschuss war, so schwierig war die Zusammenarbeit teilweise bei der Informationsbereitstellung durch die Bundesregierung. Das Kanzleramt hat Zeugen vorbereitet. Das Kanzleramt hat auch eine zentrale E-Mail eines Beraters von Frau Merkel, Herrn Röller, nicht vorgelegt. Und wir haben auch, Herr Minister Scholz, festgestellt, dass Sie auch in dienstlicher Sache über private E-Mail-Accounts kommunizieren. Wenn das zwei Regierungsmitglieder machen, wird das in der IT der Regierung gar nicht mehr erfasst. Und insofern kann man auch nicht mit Sicherheit sagen, dass der Bundestag alles erfahren hat, was stattgefunden hat in dieser Sache. Das muss man leider auch an einem heutigen Tage so feststellen. Wir werden sehen, wie viel und wie vollständig die Informationen waren, die wir bekommen haben. Nun kommen wir zu den Feststellungen. Erstens, der Betrug war zwar groß angelegt, aber er war nicht perfekt organisiert. Er war zu entdecken. Auch diese Verbrecher hatten Schwächen, die man hätte nutzen können, um es aufzudecken. Es gab fundierte Hinweise, nicht nur aus der Presse, so wie das im letzten Sommer aussah, Financial Times und so weiter, sondern es gab auch Hinweise aus der Bundesbank, schriftlich hinterlegt, Warnungen. Es gab etliche Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von seriösen deutschen Kreditinstituten gegen Wirecard und sein Management. Es gab die Finanzverwaltung, die den Verdacht hatte, dass hier Straftaten begangen werden und die das auch hinterlegt hat, in dem Fall bei der Staatsanwaltschaft in München. Und das führt zur Schlussfolgerung Nummer 3. Dieser Betrug hätte frühzeitig verhindert werden müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und viertens, Behördenversagen ist das eine, aber der Fall Wirecard ist ein Fall von Regierungsversagen. Wir hatten keine funktionierende Rechts- und Fachaufsicht des Finanzministeriums, Herr Minister Scholz, über die BaFin. Das Leerverkaufsverbot, einer der zentralen Fehler, aber nicht der einzige, war rechtswidrig aus mehreren Gründen. Wo war die Rechtsaufsicht? Wo war die Fachaufsicht? Wo waren die Fragen nach der Berechtigung einer solchen Maßnahme? Herr Minister Scholz, Sie wissen auch, dass seit 2018 der Finanzausschuss des Bundestages im Monatsrhythmus die Zustände bei der Geldwäschebehörde der FIO, die Ihnen untersteht, thematisiert hat. Fairerweise muss man sagen, Sie haben auch ein Problem von Ihrem Vorgänger Herrn Schäuble geerbt an der Stelle, der diese Behörde im Schweinsgalopp errichtet hat. Aber es war leider nur eine Frage der Zeit, bis dort wertvolle Informationen nicht verwertet werden. Und ich sage Ihnen eins, und gerade weil wir Abgeordneten von Anfang an dieses Thema FIO verfolgt haben. Diese Behörde hat von 32 Treffern vor der Insolvenz von Wirecard nur 2 identifiziert und 30 nicht identifiziert. 1/16 ist eine desaströse Quote. Dafür tragen Sie Verantwortung, genauso wie Ihr Vorgänger Wolfgang Schäuble. Und insofern hat hier tatsächlich die Regierung über Jahre hinweg Fehlentscheidungen getroffen, die diesen Betrug mit ermöglicht haben. Und was viele Menschen sagen, und das ist eigentlich das, was heute auch mal ausgesprochen werden muss, weil es nämlich die ansonsten erfolgreiche Bilanz dieses Untersuchungsausschusses ein wenig auch einordnen hilft. Die Leute fragen sich, Frau von der Leyen verstößt gegen Haushaltsrecht und wird Kommissionspräsidentin.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Jawohl. Herr Scheuer verstößt gegen Haushaltsrecht und bleibt Minister. Und auch im Fall Wirecard sind die Verantwortlichen auf der politischen Ebene alle immer noch dort, wo sie sind. Und genau das ist das, was die Leute nach dem Skandal noch mal verärgert und sie auch zweifeln lässt daran, dass hier in diesem Staat alles mit rechten Dingen zugeht. Ändern Sie das, machen Sie das Nötige. Ansonsten wird dieser Fall Sie sowieso nicht mehr loslassen, Herr Minister Scholz und die gesamte Bundesregierung. Herzlichen Dank.
Danke. Das Wort geht an die Fraktion Die Linke mit Fabio De Masi.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Wirecard, dieser True Crime Made in Germany, ist der größte Börsen- und Bilanzskandal der Nachkriegsgeschichte. Es ist aber auch ein Lobbyismusskandal. Es ist ein Geldwäscheskandal. Und ja, ich bin nach wie vor der Überzeugung, es ist wahrscheinlich auch ein Geheimdienstskandal. Über 20 Milliarden Euro Börsenwert wurden über Nacht in Konfetti aufgelöst. Kleinanlegerinnen und Kleinanleger haben ihre Ersparnisse verloren. Wirecard, ein Unternehmen, das in der Frühphase des Internets mit der Zahlungsabwicklung für Online-Glücksspiel und Pornografie groß wurde, hat eine einfache Story erzählt. Wenn immer mehr Menschen im Internet einkaufen und wir diese Zahlungen abwickeln, dann ist das ein bombensicheres Geschäft. Und auch Politikerinnen und Politiker, die das Geschäftsmodell nicht verstanden haben, die waren besoffen von diesem Hype um einen neuen Zahlungsanbieter. Sie haben nicht gesehen, wie Umsätze und Gewinne aufgepumpt wurden. Und ja, natürlich wäre es die Verantwortung der Wirtschaftsprüfer gewesen, nachzusehen, ob die 1,9 Milliarden Euro, ein Drittel der Bilanzsumme, auf einem Treuhandkonto in den Philippinen liegt. Die Nachweise hätte teilweise ein 10-Jähriger mit dem Detektivbaukasten fälschen können. Aber die Illusionsfabrik Wirecard, die Milliardenlüge, wäre nicht möglich gewesen ohne ein politisches Netzwerk. Und deswegen war es natürlich ein erhebliches Problem, dass die Bundesregierung dieses Unternehmen als einen nationalen Champion im deutsch-chinesischen Finanzdialog, den Herr Scholz verhandelt hat, behandelt hat. Es war natürlich ein fatales Signal, dass die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zum mächtigsten Mann Chinas fährt, obwohl sie zuvor ein Treffen mit dem CEO von Wirecard, Markus Braun, abgelehnt hat, aufgrund kritischer Medienberichte, und sich für dieses Unternehmen dort engagiert. Und natürlich gab es eine Armee an Lobbyisten aus dem Umfeld der Union, aus Bayern und aus dem Umfeld der Sicherheitsbehörden. Aber wer hier, Kollege Gottschalk, hier die Backen so aufbläst, man sollte natürlich wissen, wessen geistiges Kind Herr Braun und Herr Marschalek waren. Herr Braun, der hat für den Wirtschaftsrat der Union gespendet und finanziert, und Herr Marschalek hat ja enge Freunde bei ihren Freunden in Österreich bei der FPÖ. Und deswegen ist der Wirecard-Skandal vor allem auch eine Lektion über die Phrasen, die wir so häufig hören in der Politik, über die vermeintliche Wirtschaftskompetenz. Denn die Damen und Herren, die sich dort engagiert haben für Wirecard, die einzige Kompetenz, die die hatten, war, sich die Brieftasche vollzumachen, weil sie für dieses Unternehmen Klinken putzten. Und ich will das hier nochmal anbringen.
Erlauben Sie einen Zwischenruf von Herrn Gottschalk?
Selbstverständlich, selbstverständlich.
Sehr geehrter Kollege De Masi, würden Sie vielleicht zur Kenntnis nehmen und bei den Fakten bleiben, dass Markus Braun bis zum Tag der Insolvenz Mitglied im Think Tank des Bundeskanzlers der Republik Österreich, Herrn Kurz, war. Dieser gehört der ÖVP an. Dass Herr Markus Braun 70.000 Euro den NEOS sozusagen in Österreich entsprechend zukommen hat lassen. Und würden Sie auch zur Kenntnis nehmen, dass sicherlich die FPÖ, die ich tatsächlich als unsere Schwesterpartei, und da bin ich auch stolz drauf, bezeichne, damit überhaupt, ja, beruhigen Sie sich, Sie werden auch noch Demokratie an dieser Stelle vielleicht lernen, dass das genauso zum Spektrum dazu gehört. Und würden Sie da einfach bei der Wahrheit bleiben, weil Sie haben schon zu Beginn des Ausschusses widrig unterstellt, ich würde irgendwelche Informationen weitergeben. Eins hat doch der Untersuchungsausschuss gezeigt, dass die ÖVP und Kanzler Kurz hier gewaltig mit drin hängen. Und mit der ÖVP beileibe habe weder ich was noch zu tun, noch meine Fraktion. Das ist nicht unsere Schwesterpartei. Das ist die Schwesterpartei, glaube ich, eher im Geiste und in der Beziehung einer der Regierungsparteien hier im Parlament.
Wissen Sie, Herr Gottschalk, vielen Dank für die Frage und dass Sie mir die Gelegenheit geben, zu antworten. Denn eine große Ungerechtigkeit im Parlament ist ja immer, dass meine Redezeit zu kurz ist. Deswegen kann ich natürlich nicht immer alle Details erwähnen. Es ist korrekt, dass Herr Braun Berater, Chefberater von Sebastian Kurz war, auf den Sie sich ja auch häufig positiv bezogen haben. Aber wenn wir schon bei der Sache sind, jetzt diese ganze Liste zu vervollständigen, dann möchte ich doch den Hinweis geben, dass ein FPÖ-Politiker immerhin daran beteiligt war, das Flugzeug zu organisieren, mit dem Herr Marschalek in den Wolken verschwunden ist, um nur mal ein kleines Detail zu nennen. Und wir könnten dann auch gleich bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass der Head of Accounting, also der Chefbuchprüfer von Wirecard, ein Cousin Ihrer geschätzten Kollegin Frau von Storch ist. Nun gibt es keine Sippenhaft, aber das sind natürlich auch interessante Zufälle. Ich will aber zurückkommen hier zur Sache und auch dem Versagen der Aufsichtsbehörden, das natürlich anzusprechen ist, weil die Finanzaufsicht, und das ist ein einmaliger Vorgang, ein Leerverkaufsverbot für ein einzelnes Unternehmen erlassen hat. Und nun ist es so, dass ich als Linker wahrscheinlich unverdächtig bin, der Finanzaufsicht das Recht abzusprechen, auch Leerverkäufe, also Wetten auf fallende Kurse, zu regulieren. Aber für ein einzelnes Unternehmen aufgrund einer Erpressungsstory, wonach angeblich die Nachrichtenagentur Bloomberg Wirecard erpressen wolle mit kritischer Berichterstattung, mit einem britischen Drogendealer als Kronzeugen. Das ging von der Staatsanwaltschaft in München dann an die BaFin, und die hat das einfach umgesetzt. Und das lag eben auch auf dem Tisch des Finanzministeriums. Genauso ist es richtig, dass die Staatsanwaltschaft natürlich grobe Versäumnisse hatte. Sie haben Herrn Marschalek rausspazieren lassen, 3 Tage, nachdem Sie wussten, dass die 1,9 Milliarden Euro weg sind. Aber es ist ein multiples Behörden- und Aufsichtsversagen gewesen. Die Finanzaufsicht hatte genauso wie die Anti-Geldwäsche-Behörde FIU, und deren Arbeit haben wir hier seit 2017 bemängelt, eine idiotensichere Handreichung der Commerzbank 2019, die in das Herz dieses Skandals zielte. Und sie hat diese Handreichung, diese Ausarbeitung, diese Geldwäsche-Verdachtsmeldung 1,5 Jahre nicht an die Strafverfolgung weitergeleitet? Nämlich so lange, bis Wirecard insolvent war. Und als wir danach gefragt haben, wurde uns gesagt, das sei alles gar nicht damals erkennbar gewesen. Wir kennen die Unterlagen mittlerweile und dort stand klipp und klar drin, dass Wirecard eine extreme auffällige Transaktion macht, dass es Bezüge zum deutschen Rechtsgebiet gibt, dass man dort also eingreifen kann, dass es Zahlungsabwicklung für Online-Glücksspiel gibt, was übrigens illegal war bis vor kurzem in Deutschland außerhalb Schleswig-Holsteins. Und es gibt leider auch einige andere Dinge, die immer wieder mich für Kopfschütteln veranlassen. Einer der Fluchthelfer von Herrn Marschalek, ein ehemaliger österreichischer Agent, der stand seit 2018 unter Beobachtung deutscher Sicherheitsbehörden wegen Verdachts auf Auslandsspionage. Zwei ehemalige deutsche Geheimdienstkoordinatoren im Austausch mit Wirecard bzw. Herrn Marschalek und die deutschen Sicherheitsbehörden haben angeblich noch nie etwas gehört. Das glaube ich nach wie vor nicht. Wir haben große Aufgaben vor uns. Wir müssen die Wirtschaftsprüfung in Deutschland endlich so gestalten, dass wir die Macht der Big Four, der großen vier Prüfungsunternehmen, brechen. Wir müssen Prüfung und Beratung trennen. Und wir brauchen eben auch die Einbindung mittelständischer Prüfungsunternehmen. Verehrte Damen und Herren, dies ist meine letzte Rede im Bundestag. Ich weiß, dass die Uhr hier schon etwas blinkt. Ich habe mich versucht, im Laufe der Legislaturperiode immer an die Redezeit zu halten. Vielleicht habe ich von daher jetzt etwas Budget und Spielraum. Ich will an dieser Stelle mich bedanken bei der Bevölkerung, die mein Chef war in diesen Jahren, der ich dienen durfte, bei all den Leuten, die tagtäglich versuchen, ihre kleinen Träume zu erfüllen, sich dabei anständig zu verhalten, insbesondere in Hamburg St. Pauli, wo ich gerne lebe. Ich möchte mich bedanken bei meiner Fraktion, auch wenn es bei uns mal rappelt, wie woanders auch. Ich möchte mich aber auch bedanken, vor allem natürlich für die gute Zusammenarbeit hier in diesem Ausschuss, bei Florian Tonka von der FDP, bei Lisa Paus von den Grünen und Daniel Bayas, der nun Vater und Finanzminister geworden ist, aber auch bei allen anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ich will das hier sagen, auch wenn wir scharfe Auseinandersetzungen führen, was auch nötig ist, ist es doch so, dass viele Probleme, die wir in diesem Land dieser Tage besichtigen können, die lassen sich auch nicht in den sozialen Medien mit Slogans auf Twitter lösen, sondern sie lassen sich nur lösen, wenn wir nach Gemeinsamkeiten, nach sozialem Zusammenhalt in diesem Land suchen. Und dies bedeutet eben auch, dass man nach Lösungen ringen muss, dass man aber auch versuchen muss, den Standpunkt des anderen einzunehmen und zu verstehen. Und deswegen weiß ich, dass viele Kollegen und insbesondere Kolleginnen häufiger zu Recht genervt sind, wenn wir hier den FC Bundestag in die Debatte einbringen. Aber wissen Sie, was die eigentliche Leistung des FC Bundestages ist? Leider nicht die sportliche Leistung.
Das liegt an dir.
Sondern das, was dort in der Kabine besprochen wird, erstens in der Kabine bleibt und zweitens, dass ich eine Sache gelernt habe in meinen Jahren im Parlament, dass nämlich der persönliche Austausch, die Frage, wie geht es dir eigentlich, wie geht es deinen Kindern, wie geht es deiner Familie, dieses Gespräch führt man interessanterweise viel häufiger mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Fraktionen, mit denen man nicht in einem politischen Wettbewerb steht. Und auch das sollte uns etwas zu lernen geben über das politische Geschäft. Böse Zungen behaupten, dass die Bilanz des Kapitäns Fritz Günzler als Trainer nicht von Erfolg gekrönt gewesen sei. Ich will zu seiner Verteidigung sagen, dass wir unser letztes Spiel kurz vor der Begegnung Deutschland-Ungarn hatten. Und wir hatten eigentlich nur versucht, den Sepp Herberger-Trick nachzuspielen. Und ein großes Problem an unserer sportlichen Performance ist leider auch, dass einige auf dem Platz immer noch denken, der Markt regelt das. Das tut er nicht. Man muss auch laufen. In diesem Sinne, ich bedanke mich für die Zusammenarbeit.
Vielen Dank, lieber Kollege De Masi. Im Namen des Parlaments, Sie haben es gerade am Applaus gehört, ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Beruflich weiterhin viel, viel Erfolg, mehr oder weniger, je nachdem, wie es parteigebunden sein wird. Viel Erfolg und im privaten Leben alles, alles Gute. Bevor ich an meine liebe Kollegin Claudia Roth übergebe, noch eine kleine Bemerkung von mir. Suchen Sie sich aus allen Abschiedsreden, die Ihnen gut gefallen haben, das Beste raus. Subsumieren Sie es und wenden es auf mich an. Bevor ich gehe, möchte ich nach 30 Jahren Politik für unsere Menschen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene mich bedanken, mit Demut Danke sagen. Ich bedanke mich bei allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, wünsche Ihnen alles Gute und sage voller Freude und voller Fröhlichkeit Danke und Tschüss.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dagmar. Ey! Ich möchte mich auch noch bedanken bei dir. Ich möchte mich bedanken von ganzem Herzen für eine unglaublich kollegiale, vertrauensvolle, enge Zusammenarbeit im Präsidium. Du bist ins Präsidium gekommen nach dem sehr traurigen Tod und schlimmen Tod von Thomas Oppermann. Und das war natürlich etwas, was uns alle lange Zeit berührt und belastet hat. Und du bist eingestiegen und es war sofort eine super gute Zusammenarbeit. Und ich weiß, mit welcher Leidenschaft du über Jahrzehnte tatsächlich auf allen Ebenen Politik gemacht hast, dich eingesetzt hast und welche Grundleidenschaft für die Demokratie dahinter steckt. Und ich weiß aber auch, wie du dich freust auf Whirlpools, auf Terrassen, Whiskys oder was weiß ich. Ich habe dir ja Gin Tonic vorgeschlagen. Also auf all das, auf die kleinen und großen Freuden, die das Leben auch lebenswert machen. Und wir wünschen dir von Herzen ein lebenswertes Leben. Ganz loslassen tust du sowieso nicht. Aber jetzt genieß erst mal deine Zeit, nach der parteipolitischen hier im Parlament. Du hast es wirklich verdient. Alles Gute. Ja, schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind jetzt im Endspurt und gehen weiter in dem sehr spannenden Bericht des dritten Untersuchungsausschusses Wirecard. Und ich gebe das Wort an die Kollegin Lisa Paus für Bündnis 90, die Grünen.
Fabio, wenn du wieder in den Bundestag kommst, dann wächst du noch vorher ein bisschen, ne, damit wir das hier besser miteinander reinkriegen. Das war ein Insider. So. Gut ein Jahr sind inzwischen vergangen seit der Insolvenz von Wirecard. Und wenn Sie heute, meine Damen und Herren, Wirecard-Insolvenz noch mal googeln und den Zeitraum auf eine Woche danach begrenzen, dann sehen Sie vor allem eine Interpretation dieses Skandals: Wirecard-Bilanzskandal. Nach dieser Lesart sind einfach 2 Milliarden Euro verschwunden. Die Wirtschaftsprüfer von EY wurden durch die kriminelle Energie von Jan Marschalek getäuscht und auch die Bundesregierung war unbeteiligt. Diese Lesart, Bilanzskandal, das hätte der Bundesregierung, das hätte Olaf Scholz, Angela Merkel, der Koalition, aber natürlich auch EY sehr gut gepasst. Nach nunmehr 7 Monaten Untersuchungsausschuss, etlichen Rücktritten auf unteren Ebenen, zigtausenden Seiten durchwälzten Papiers, wissen wir, dass exakt diese Sichtweise falsch ist, meine Damen und Herren. Richtig ist vielmehr, Wirecard ist der größte Wirtschafts- und Finanzskandal Deutschlands in der Nachkriegsgeschichte. Und er ist eben ein multipler Skandal, mehrere Skandale auf einmal. Und deshalb von meiner Seite 7 Punkte zu 7 Monaten Untersuchungsausschuss. Erstens, Wirecard ist ein Wirtschaftsprüferskandal. Da die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY über Jahre schlicht nicht die kritische Grundhaltung an den Tag gelegt hat, die man bei einem Hochrisikokunden wie Wirecard haben muss. Und am Ende lief es offenbar eher wie bei Macbeth 2019-20 nach dem Motto, ich bin so tief ins Blut gestiegen, dass wollte ich im Wartestille stehen, Rückkehr so schwierig war, als durchzugehen, meine Damen und Herren. Zweitens. Wirecard ist auch ein Anti-Angloamerikanismus und tendenziell auch ein Antisemitismus-Skandal. Anstatt die Kritik und die über Jahre immer wieder neuen Rechercheartikel des englischen Journalisten Dan McCrum und von der Financial Times und von anderen Marktteilnehmern ernst zu nehmen, beschuldigte die BaFin 2016 Leerverkäufer kurzerhand, Teil eines israelisch-britischen Insider-Rings zu sein, der im Hintergrund die Märkte manipuliere. Dieselben kulturellen Vorurteile scheinen teilweise auch in der Staatsanwaltschaft gewirkt zu haben. Fataler Höhepunkt dieser Verschwörungstheorie-Gläubigkeit war das rechtswidrige Leerverkaufsverbot, das die BaFin und die Staatsanwaltschaft im Februar 2019 nach einer offenbar von Jan Marschalek fingierten Strafanzeige auf den Weg gebracht haben, meine Damen und Herren. Drittens, Wirecard war ein Behördenskandal. Es war wirklich ein Trauerspiel im Untersuchungsausschuss mit anzusehen, wie sich eine Behörde nach der anderen immer wieder die Verantwortung bis hin zur nächsten zuschob. Von der Finanzaufsicht BaFin über die Bilanzpolizei DPR, von der APAS bis hin zur Geldwäscheeinheit FIU, von der Bundesebene auf die bayerische Landesebene bis nach Niederbayern und wieder zurück. Und auch innerhalb der BaFin wurden die verschiedenen Informationen zu Wirecard niemals zusammengetragen. Bei der BaFin galt in Bezug auf Wirecard statt, wo Rauch ist, da ist auch Feuer, eher das Motto, hier ist zwar überall Rauch, aber ein Feuer haben wir nirgendwo gesehen. Wir trafen auf Inkompetenz gepaart mit Wagenburg-Mentalität, nach der die eigenen deutschen Unternehmen immer die Guten sind, die gegen böse Mächte von außen verteidigt werden müssen. Und dazu passte dann natürlich auch noch der Aktienhandel von Mitarbeitern und nicht vorhandene oder nicht kontrollierte Compliance-Regeln in den Behörden. Es braucht einen Kulturwandel und einen Strukturwandel innerhalb der Behörden. Mehr Kompetenz, mehr Vernetzung statt Silo und auch mehr Verantwortungsübernahme, meine Damen und Herren. Viertens, Wirecard ist auch ein Geldwäscheskandal. Wir hatten in Deutschland ein Zahlungsunternehmen, das seit über 10 Jahren immer wieder unter Geldwäscheverdacht stand. Dennoch wusste bis zur Insolvenz kein einziger deutscher Beamter, wer eigentlich für die Geldwäscheaufsicht bei der Wirecard AG zuständig ist. Die Ignoranz der Geldwäscheaufsicht, die war so himmelschreiend, dass die Marktteilnehmer sich die hohen Margen von Wirecard damit erklärten, dass man in Deutschland eben unbehelligt von den Behörden auch Geldwäsche betreiben kann und damit viel Geld verdienen kann. Mehr Zeit und längerer Untersuchungszeitraum hätte da sicherlich noch mehr Ergebnisse gezeitigt, weil dieses Thema Geldwäsche schon 2010 anfing, leider der Untersuchungszeitraum aber erst 2014 anfing. Aber auch so ist klar, die Geldwäscheaufsicht muss komplett auf den Prüfstand. Gerade bei Zahlungsdienstleistern muss die Aufsicht besonders engmaschig sein, meine Damen und Herren. Fünftens, Wirecard ist ein Lobbyismus-Skandal. Mit Karl Theodor zu Guttenberg hat einer der bekanntesten Ex-Minister Deutschlands seine Kontakte zur Kanzlerin für geschäftliche Zwecke missbraucht. Aber er war eben nicht der Einzige. Noch etliche weitere Ex-Politiker aus den Reihen der CDU/CSU haben Wirecard als Lobbyisten gedient. Aber dennoch hat das Kanzleramt bis heute kein echtes Lobbyregister und auch keine Compliance-Regeln, um so etwas aufzudecken und zu verhindern. Ein schlechtes Ergebnis dieser Situation des Untersuchungsausschusses. Sechstens, vielleicht war Wirecard auch ein Geheimdienstskandal. Fabio Dumasi hat darauf hingewiesen. Wir haben extra noch einen Sonderermittler gehabt, Wolfgang Wieland. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal von dieser Seite für seine Arbeit. Aber in diesem Bereich konnte der Untersuchungsausschuss auch in der Zeit leider am wenigsten Licht hineinbringen. Aber wenn man alle Skandale zusammendenkt, Aufsichtsskandal, Wirtschaftsprüfer, Geldwäsche, Geheimdienste, Lobbyismus, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, Wirecard ist ein Deutschlandskandal, meine Damen und Herren. Siebtens, wir schulden es all den Opfern von Wirecard, nicht nur den Anlegerinnen und Anlegern, auch den Journalistinnen, auch den Investorinnen, die verfolgt und angegriffen wurden, dass wir Konsequenzen aus dem Skandal ziehen. Das geht aber nur, wenn die Verantwortlichen in der Regierung selber eine positive Fehlerkultur an den Tag legen, statt zu versuchen, mit dem Label-Bilanzskandal die Verantwortung von sich zu schieben. Das war dieser Bundesregierung nicht gegeben. Es war Olaf Scholz nicht gegeben, auch seinen Staatssekretären Schmidt, Kukis und Bösinger nicht, auch nicht Angela Merkel und auch nicht Peter Altmaier. Und das ist wirklich fatal, auch für die Demokratie in diesem Lande, für die politische Kultur, meine Damen und Herren.
Vielen Dank, Lisa.
Dazu passte dann leider auch noch, dass das Koalitionsvotum weichgespült war. Das finde ich insbesondere noch sehr, sehr schade.
Gut. Vielen Dank, Lisa Paus. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Jens Zimmermann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was bei Wirecard passiert ist, ist einer der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ich weiß, viele Bürgerinnen und Bürger haben dabei Geld verloren und 1,9 Milliarden Euro, es ist schon gesagt worden, ein Drittel der Bilanz waren am Ende einfach nicht da. Und Wirecard, das war ganz offenbar ein Selbstbedienungsladen, bei dem vor allem ein kriminelles Topmanagement und eine Vielzahl von Lobbyisten immer wieder zugegriffen haben. Und während Wirtschaftsprüfer, deren eigentlicher Job es gewesen wäre, hinzuschauen, eben weggeschaut haben. Und deswegen stand ich im September schon an dieser Stelle, als wir diesen Ausschuss eingesetzt haben und habe für die SPD versprochen, dass wir uns für die Sachaufklärung einsetzen. Und wenn man den Abschlussbericht sieht mit seinen über 2000 Seiten, und das haben, glaube ich, alle Rednerinnen und Redner unisono hier eben ja auch dargestellt, wir haben unheimlich viel rausgefunden und wir haben diese Sachaufklärung betrieben, meine Damen und Herren. Und Sie haben es auch gemerkt, ja, hier wird auch gerade im Plenum mit harten Bandagen gekämpft. Das ist interessant, weil es im Ausschuss selbst häufig und meistens ganz, ganz anders war. Weil da haben alle Fraktionen eben genau an dieser Sachaufklärung gearbeitet. Wir haben detektivisch Akten gewälzt. Wir haben Zeuginnen und Zeugen vernommen. Wir haben überraschende Antworten bekommen. Eine der Lieblingsfragen war, besitzen Sie eigentlich Wirecard-Aktien? Und es war sehr überraschend, wie oft die Antwort war, ja. Und alleine damit haben wir ganz, ganz viele Dinge auf den Weg gebracht. Und dass wir jetzt heute hier an der einen oder anderen Stelle, das heißt eigentlich fast nur bisher an einer Stelle, ein großes politisches Gepolter haben, das wird eigentlich diesem Ausschuss nicht so wirklich gerecht. Denn auch die Journalistinnen und Journalisten, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben den Wirecard-Ausschuss als eine Sternstunde des Parlaments beschrieben. Und nicht, lieber Kollege Hauer, weil Sie immer wieder den Rücktritt von Gott und der Welt fordern, sondern weil wir diese Sachaufklärung betrieben haben. Das ist die Sternstunde des Parlaments gewesen. Ja. Und da können Sie jetzt auch wieder einen roten Kopf bekommen und reinbrüllen. Es macht die Sache am Ende nicht besser. Es war ein Untersuchungsausschuss mit Biss. Und wenn wir uns vor allem die Rolle, und da werden Sie jetzt auch wieder enttäuscht sein, aber die Rolle der Wirtschaftsprüfer anschauen, dann müssen wir eben feststellen, das war doch die erste Linie der Verteidigung für die geprellten Anlegerinnen und Anleger. Weil ich habe es auch noch mal mitgebracht. Das ist ja, als Wirtschaftsprüferin, als Wirtschaftsprüfer haben Sie einen öffentlich beliehenen Auftrag. Sie schauen sich die Bücher im Unternehmen an. Sie überprüfen, ob das, was in der Bilanz steht, auch stimmt. Und wir haben ja in der vorherigen Debatte über internationale Beziehungen, über BEPS, über Mindeststeuer, über ganz komplizierte Sachen gesprochen. Ich habe von Fritz Günzler gelernt, eigentlich ist bei der Bilanzprüfung ein Posten, der ist total einfach. Das ist nämlich der, heißt Cash and Cash Equivalence. Also das Konto. Die Frage, ist das Geld auf dem Konto? Weil Da braucht man nur einen Kontoauszug mal anschauen. Das Problem ist, die hochbezahlten Prüfer von EY haben das nicht hinbekommen. Die haben sich da hinter die Fichte führen lassen und am Ende haben sie jedes Jahr Brief und Siegel auf diese Bilanz gegeben. Und darauf haben sich viele verlassen und darauf muss man sich auch verlassen können. Und deswegen haben wir jetzt auch die gesetzlichen Änderungen auf den Weg gebracht, dass genau sowas nicht mehr passiert, meine Damen und Herren. Und die Frage ist ja auch, die muss ja auch gestellt werden, Herr Altmaier hatte offenbar so viel Sorge vor dieser Debatte heute, dass er in die USA geflogen ist. Schade, dass er nicht da sein kann. Aber der FC Bundestag ist eben schon genannt worden. Und ich muss mal eins sagen, Olaf Scholz ist auf dem Transfermarkt ziemlich gut aktiv geworden. Denn wir haben uns den Schweizer Chef der Finanzaufsicht dort sichern können. Und wir haben alles dafür getan, dass wir einen Weltklasse-Spieler hier in unser Team bekommen. Und was hat Peter Altmaier gemacht bei der Wirtschaftsprüferaufsicht? Er hat eine Anzeige in der FAZ geschalten. Naja, das kann ja was werden, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, wir müssen natürlich auch eins sagen. Wirecard, das ist für mich immer so ein bisschen wie so ein Memory gewesen. So ein Memory. Und da ist im September dann, wollten alle sagen, ja, gucken Sie mal, die Memory-Steine, überall der Finanzminister. So, und dann haben wir angefangen, im Ausschuss umzudrehen. So, dann drehen wir die ersten Steine um und da ist Bayern. Überall Bayern. Ja, ganz merkwürdig, wir haben doch eigentlich Hamburg erwartet, aber nein, überall Bayern. Da ist die Staatsanwaltschaft in München. Das eigentlich weltberühmt, weil ganz viele Korruptionsskandale aufgedeckt. Aber die Staatsanwältin, die Oberstaatsanwältin in München hat bis zum KPMG-Bericht geglaubt, Wirecard ist das Opfer. Und ich will eins ganz klar sagen. In München gibt es einen Betriebsprüfer beim Bayerischen Landesamt für Steuern. Ein Mann, der bei Wirecard die Bücher geprüft hat, der von diesem Skandal gehört hat, der auf eigene Faust die Puzzleteile zusammengeführt hat und dann zur Staatsanwaltschaft gegangen ist. Und der ist, dem ist nicht geglaubt worden, Wirecard war ja schließlich das Opfer. Und was mich sehr betroffen macht, ich komme aus Hessen. In Hessen sind mal zu erfolgreiche Steuerfahnder für verrückt erklärt worden. Und das erinnert mich alles sehr daran, denn dieser Mann durfte nicht oder konnte nicht vor unserem Ausschuss aussagen, weil nachdem er einmal mit der Presse gesprochen hat, ist er seitdem langfristig krankgeschrieben. Und ich sage Ihnen eins, und das kann ruhig auch Herr Söder und Herr Herrmann hören, ich werde weiter verfolgen, was aus diesem Mann wird, weil es kann nicht sein, dass jemand, der auf der richtigen Spur war, dafür am Ende persönlich bestraft wird, meine Damen und Herren. Und wenn wir dieses Wirecard-Memory weitermachen, wenn wir weiter die Steine auflegen, ja, was kam denn dann? Dann kam Karl Theodor zu Guttenberg. Und ich danke auch dem Kollegen Michelbach, der da ganz klare Kante gefahren hat und gesagt hat, das geht nicht. Er hat die Kanzlerin damit beschädigt, hat er gesagt. Richtig so. Aber er hat sich vor allem auch die Taschen voll gemacht. Über 800.000 Euro bei Wirecard kassiert. Dann der nächste Stein, wer kommt dann? Ole von Beust, Peter Harry Carstensen, die Kanzlei Bub Gauweiler. 100.000 Euro im Monat hat die Kanzlei Bub Gauweiler dafür kassiert, dass sie die Drecksarbeit für Wirecard gemacht hat. Das alles ist unter den Wirecard-Steinen, unter den Memory-Steinen und nicht das, was Sie, Herr Kollege Hauer, hier der Öffentlichkeit erzählen wollen. Insofern muss ich sagen, am Ende des Tages war es an vielen Stellen eine moderne Version von Kleider machen Leute. Denn ich muss mir ganz offensichtlich nur für teures Geld große Namen einkaufen und kann damit sogar bei einer so renommierten Staatsanwaltschaft wie in München Eindruck machen und kann sie dazu bringen, sich komplett auf die falsche Fährte zu bringen. Das ist bitter, aber ich mache auch dort den Beteiligten. Die haben, glaube ich zumindest, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Aber sie haben eben Fehler gemacht. Das passiert. Aber wir müssen dafür sorgen, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Und das ist der Erfolg dieses Ausschusses, meine Damen und Herren. Ich bleibe dabei und ich bedanke mich für die wirklich gute, spannende Zusammenarbeit. Wir haben alle unglaublich viel gelernt. Und ich hoffe, dass wir damit so etwas in Zukunft verhindern können. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Dr. Zimmermann. danke Ihnen. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Frank Schäffler.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist vieles richtig angesprochen worden, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ich möchte zwei Aspekte hier noch nennen, die, ich glaube, noch zu wenig beleuchtet wurden in dieser wichtigen Debatte. Das eine ist ja das Compliance-Problem der BaFin. Ich finde, eine Finanzaufsicht, die international Vertrauen genießen will, die international anerkannt werden will, die ernst genommen werden will, die darf sich nicht gerieren wie in einer Bananenrepublik. Wenn Mitarbeiter der BaFin 510 Wertpapiergeschäfte in der heißesten Phase der Wirecard-Problematik tätigen, dann ist das ein Riesenproblem für die Glaubwürdigkeit unserer Finanzaufsicht in Deutschland. Und die Frage ist, werden da eigentlich die richtigen Konsequenzen gezogen? Ich meine, nein, es geht zu langsam. Die Wirecard-Insolvenz war vor einem Jahr. Die BaFin hat jetzt angekündigt, im Frühjahr nächsten Jahres IT-Tools zu schaffen, die tatsächlich nachvollziehen können, welche Wertpapiere Mitarbeiter kaufen. Meine Damen und Herren, wenn so etwas am Ende 2 Jahre dauert, bis es umgesetzt wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Vertrauen in den Finanzplatz in Deutschland letztendlich darunter leidet. Im letzten Jahr weiß die BaFin noch nicht einmal, wie viele Wertpapiergeschäfte insgesamt die Mitarbeiter gemacht haben. 18.000 hat die zuständige Abteilungsleiterin im Untersuchungsausschuss gesagt, aber sie wusste es nicht genau. Und bis heute ist nicht bekannt, wie viel tatsächlich an Wertpapiergeschäften gemacht wurden. Wir wissen auch nicht, ob alle gemeldet werden. Wir wissen auch nicht, welche Konsequenzen dann daraus gezogen werden. Ich finde, da trägt auch das Finanzministerium als Rechts- und Fachaufsicht die Verantwortung. Das kann man nicht einfach nur der BaFin überlassen. Ich sage das auch deshalb, weil die BaFin immer da sehr schnell dabei ist, am Ende bei Sparkassen und Volksbanken genau dies einzufordern, eben Insiderhandel in diesen Unternehmen zu verhindern. Und wenn man selbst nicht in der Lage ist, dies zu tun, dann kann man am Ende das nicht für andere verlangen. Ich will noch einen anderen Aspekt ansprechen, der zu kurz gekommen ist. Gestern hat Dan McCrum von der Financial Times den Ludwig-Erhard-Preis für die Wirtschaftspublizistik bekommen. Er war letztendlich derjenige, der diesen Skandal aufgedeckt hat. Er war es, der letztendlich dafür gesorgt hat, dass es am Ende durch seine Hartnäckigkeit herauskam. Und ich finde, dass die Bundesrepublik Deutschland, die deutsche Regierung, sich eigentlich bei ihm bedanken sollte und sich gleichzeitig auch bei ihm entschuldigen sollte, dass er letztendlich von der deutschen Staatsanwaltschaft verfolgt wurde. Er wurde letztendlich getäuscht, verfolgt und letztendlich schlecht behandelt von Wirecard und letztendlich auch von der deutschen Staatsanwaltschaft. Und ich finde, der Finanzminister könnte durch eine öffentliche Äußerung sich hier auch noch mal bei ihm entschuldigen und letztendlich dafür sorgen, dass er am Ende auch öffentlich rehabilitiert wird. Insofern bitte, Herr Finanzminister, springen Sie über diesen Schatten. Vielen Dank.
Danke schön, Herr Schäffler. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Hans Michelbach.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Wirecard-Untersuchungsausschuss war unabwendbar notwendig. Ohne diesen Ausschuss hätten wir nicht die detaillierten Einblicke in die Vorgänge bekommen, die zum größten bundesdeutschen Finanzskandal führten. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken. den Ausschussmitgliedern aller Fraktionen. Wir haben wirklich gut zusammengearbeitet. Dem Ausschusssekretariat, die die Aufklärung mit hohem zeitlichen Einsatz mit vorangetrieben haben. Es war, ich hatte ja mehrere Untersuchungsausschüsse, wirklich eine Kernarbeit, eine großartige Gemeinschaftsarbeit. Der Ausschuss hat dazu beigetragen, das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie wieder zu stärken. Er hat für Reformdruck gesorgt, der natürlich jetzt abgearbeitet werden muss. Meine Damen und Herren, der Wirecard-Skandal wurde mehrfach als Staatsversagen bewertet. Das greift aus meiner Sicht zu kurz. Der Fall Wirecard ist vielmehr Dokument eines kompletten Aufsichts- und Kontrollversagens aufgrund krimineller Energie, wie wir es uns alle nicht in Deutschland vorstellen konnten. Angefangen vom Wirecard-Aufsichtsrat und die Wirtschaftsprüfer von EY über die Finanzaufsicht BaFin bis hin zur Geldwäsche-Kontrolleinheit FIU, bis hin zum Bundesfinanzministerium, auch zum Bundeswirtschaftsministerium, wo man eher ein laxes Verständnis von Rechts- und Fachaufsicht, auch bei einem anderen nur auf Fachaufsicht hatte. Liebe Kollegen aus unserem Koalitionspartner aus der SPD, zu meinem Bedauern haben Sie nicht die Kraft gefunden, dass wir politische Verantwortung in diesem Bericht benennen. Aber es gehört natürlich einfach zur Wahrheit, auch vor einer Bundestagswahl, dass die aufgedeckten Mängel vor allem in die Zuständigkeit des Finanzressorts lagen. Das ist unabstreitbar, meine Damen und Herren. Das ist nun mal die Tatsache. Und die Fehlerkette geht von der nicht erfolgten Einstufung der Wirecard AG als Finanzholding bis zum rechtswidrigen Leerverkaufsverbot als Schutzmantel für Wirecard. Und da sind ja noch mal viele Anleger eingestiegen und die uns massiv bedrängt haben. Sie haben ihre Altersvorsorge verloren, sie haben ihr Vermögen, ihr Erspartes verloren. Das ist bitter, diese Mails zu lesen und eigentlich im Finanzausschuss dafür Mitverantwortung zu tragen. Dieser Bericht bedeutet eben keinen Freispruch für die Finanzaufsicht, für das Bundesfinanzministerium, für die Finanzpolitiker. Meine Damen und Herren, Sie haben es von den Kollegen schon gehört, ich gehöre dem Deutschen Bundestag seit mehr als 27 Jahren an. Ich habe in dieser Zeit 6 Bundesfinanzminister erlebt. Ich hatte immer großen Respekt vor diesem wichtigen Amt und habe das auch noch. Ich durfte an vielen politischen Entscheidungen mitwirken, dem steten Zusammenwachsen unseres Vaterlandes, der Einführung des Euro, dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, die Einführung der Schuldenbremse, der Beseitigung der kalten Progression, der steuerlichen Forschungsförderung, den Hilfen für Unternehmen und Arbeitnehmer, gerade jetzt in der Pandemie, um nur einiges zu nennen. Ich habe auch viele Krisen, Verwerfungen und Auswüchse gerade des Steuer- und Finanzsystems miterlebt. Steueroasen, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, Panama Papers, Paradise Papers, Cum-Ex-Steuerbetrug, Börsen- und Bankencrash, Weltfinanz- und Wirtschaftskrise, Eurokrise mit Rettungsfonds ohne Grenzen, EZB-Anleihekäufe mit Höchstverschuldung. Ja, meine Damen und Herren, es gab viele, viele Herausforderungen in unserem Land, in unserem Finanzsystem. Die Aufarbeitung des Wirecard-Desasters aber, und das möchte ich noch mal deutlich machen, war für mich ganz persönlich, gerade als einer der nur noch wenigen Unternehmer im Deutschen Bundestag, Unternehmer in der Politik, über die unmittelbare Aufklärung hinaus natürlich ein persönliches, wichtiges Anliegen. Deshalb habe ich mich da auch eingesetzt. Denn Wirecard war für mich mehr als ein Fall von Betrug und Aufsichtsversagen. Es war ein Anschlag auf unsere freiheitliche Wirtschaftsordnung, meine Damen und Herren, auf unsere freiheitliche Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft. Die Wirtschaftsordnung, die Basis für die erfolgreiche Entwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft war und ist. Und für die soziale Marktwirtschaft habe ich mich im Bundestag immer leidenschaftlich eingesetzt. Dieser Erfolgsweg der sozialen Marktwirtschaft gerät aber dann in Gefahr, wenn der Staat als Herr über die Leitplanken der sozialen Marktwirtschaft versagt. Ebenso gerät die soziale Marktwirtschaft in Gefahr, wenn der Staat immer stärker und immer kleinteiliger in Wirtschaft und Unternehmensführung hineinregiert. Er muss sich auf seine Leitplanken konzentrieren, und die müssen auch stimmen und die müssen auch funktionieren, meine Damen und Herren. Und ebenso gerät die soziale Marktwirtschaft in Gefahr, wenn der Staat immer stärker eben hineinregiert. Es ist die große Stärke der sozialen Marktwirtschaft, dass sie den freien Wettbewerb mit sozialer Absicherung verbindet. Es ist der freie Wettbewerb, der zu besseren Lösungen führt, zu Innovationen und Investitionen. Nicht der Verordnungsstaat bringt erfolgreiche Lösungen hervor, sondern nur der Wettbewerb der Ideen und der daraus resultierende technische Fortschritt. Das gilt auch für die dringlichen Lösungen beim Klimaschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach nunmehr 27 Jahren mache ich Platz frei für eine jüngere Generation, die Verantwortung für diese großen Herausforderungen übernehmen muss. Schwierige Herausforderungen. Wir hatten Herausforderungen, aber die Zukunft ist sicher nicht einfacher zu gestalten. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Zusammenarbeit in den letzten zurückliegenden Jahren. Unser Land muss stabil bleiben. Das wird nur gelingen mit einer intakten politischen Mitte nach meiner Ansicht und der freiheitlichen Marktwirtschaft mit sozialem Ausgleich. Meine Bitte ist zum Abschluss: Machen Sie Politik mit den Menschen. Stellen Sie Lernfähigkeit über persönliche Eitelkeit. Finden Sie die Kraft, Fehler zu korrigieren. Und gehen Sie ganz einfach gut miteinander um. Und wenn man den an einem solchen Tag noch einen Wunsch frei hat, Frau Präsidentin, dann wünsche ich mir, dass der 20. Deutsche Bundestag die Kraft hat und aufbringt, die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft wieder zu stärken. Ich wünsche mir wieder mehr Ansehen und Wertschätzung für das Unternehmertum. Wie ich eingetreten bin, waren über 10% der Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmertum. Es sind viel, viel weniger geworden. Das besorgt mich. Alle Teile unserer Gesellschaft müssen in unserer Demokratie zusammen mitgestalten, zusammenwirken. Alle Teile der Gesellschaft sollten diesem deutschen Parlament erfolgreich angehören. Und zum Schluss sage ich, blicke nun auf 39 Jahre hauptamtliche Mandatsträgerschaft zurück. Ich danke meinen vielen Wählern in Coburg und Kronach. Ich danke meiner Landesgruppe mit Alexander Dobrindt, mit dem ich sehr, sehr verbunden bin, mit meiner Fraktion Ralf Brinkhaus und natürlich mit meiner Arbeitsgruppe mit Antje Tillmann. Manchmal bin ich euch sicher am Wecker gegangen, aber ich glaube, ja, ich habe für meine Fraktion viele, mehrere hundert Reden übernehmen dürfen. Sicher war ich dabei nicht immer fair. Sollte ich Kolleginnen und Kollegen des Hohen Hauses verärgert haben, entschuldige ich mich dafür. Aber der Streit gehört zur Demokratie, hat mal jemand Berühmtes gesagt. Und ich meine, unser Meinungsaustausch darf nie in persönliche Beschimpfung ausüben, sondern er muss immer sachbegründet sein. Ich hatte eine sehr erfüllende Zeit, dafür bin ich sehr dankbar. Liebe Frau Präsidentin Claudia Roth, ich habe immer kritisch gesehen, die Claudia Roth, welche tolle Präsidentin die geworden ist. Dass sie auch so etwas wie die Präsidentin des FC Bundestags darstellt, erfreut mich. Denn ich denke zu allerletzt denke ich an diesen FC Bundestag, so wie es der Kollege De Masi gesagt hat. Dort wird in der dritten Halbzeit die richtige gemeinsame Politik für diesen Deutschen Bundestag gemacht, liebe Freundinnen und Freunde, nämlich die Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg. Und ich denke, Ich denke mit Stolz an die leider zu früh verstorbenen Kollegen Peter Struck, Thomas Oppermann, Hans-Georg Hauser und vielen, denen ich sehr, sehr mit dem Sport in diesem FC Bundestag verbunden war. Und sie haben uns leider zu früh verlassen. Ich denke natürlich aber auch an Persönlichkeiten, die mit uns gespielt haben, wie Joschka Fischer, Theo Weigel und dann natürlich Norbert Lammert und vielen anderen. Auch Wolfgang Schäuble war ja einmal Mitglied des FC Bundestages. Ich meine, wir haben eine gute gemeinsame Zeit zusammengeführt. In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank bei allen. Jetzt bin ich am Ende. Das war's. Vielen Dank.
Sie sehen es. Ich glaube, ich kann mit großer Zustimmung des Hauses mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken. Seit 1994, das ist eine ganz schön lange Zeit, haben Sie diesem Haus als Bundestagsabgeordneter auch Ihr Gesicht gegeben. Und 7 Legislaturperioden, Dr. Hans Michelbach, irgendwie waren Sie immer da und haben immer dazugehört. Und irgendwie sind Sie aber auch immer der Bürgermeister des Hohen Hauses geblieben. Und das sage ich mit hoher, hoher Anerkennung. Verwurzelt, verbunden, nah sogar grünen Frauen gegenüber. Also ich meine, das ist schon ein Wert für sich. Das muss man erst mal schaffen. Da kann der Herr Dobrindt noch einiges lernen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und auch das sicher im Namen von vielen Kollegen und Kolleginnen aus den unterschiedlichsten Fraktionen. Dank für Ihre wirklich liebenswürdige Klugheit und Dank für Ihre sehr charmante, immer charmante Kollegialität. Und ich weiß nicht, ob es mir zusteht, aber ich würde dem FC Bundestag nicht nur empfehlen, mal wieder zu gewinnen, sondern ich würde ihm auch empfehlen, mal wieder. Ich weiß die Ergebnisse. Nein, aber vielleicht wäre es doch was, einen Ehrenpräsidenten für den FC Bundestag mit Dr. Michelbach zu haben. Denken Sie drüber nach. Ich werde mich dafür einsetzen. Alles Gute, Herr Michelbach. Letzter Redner in dieser spannenden, auch sehr spannenden Debatte, in einem sehr spannenden Bericht über Ihre Arbeit im Untersuchungsausschuss, Fritz Günzler für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, als Kapitän des FC Bundestages bin ich natürlich schier gerührt, welche Bedeutung diese wichtige Institution des Deutschen Bundestags heute in der Debatte hat. Und wir können ja auch feststellen, dass 5 Redner, die hier heute zu dem Thema geredet haben, Mitglied des FC Bundestages sind. Und man hat auch in der Ausschussarbeit gesehen, dass der Teamspirit, den wir in der Fußballmannschaft haben, wie auch dort gezeigt haben, auch wenn heute schon in der Debatte klar geworden ist, dass wir ab und zu auf unterschiedliche Tore gespielt hat, das passiert bei uns beim FC Bundestag, aber ehrlicherweise auch. Eigentore kommen auch bei uns vor, meine Damen und Herren. Aber ich will zurückblicken auf wirklich spannende Monate im Untersuchungsausschuss. Ich habe dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss anhören dürfen in der letzten Legislaturperiode. Auch da ging es um viel Geld, sogar noch ein bisschen mehr Geld und auch spannende Debatten. Aber ich habe die Zusammenarbeit in diesem Ausschuss völlig anders erlebt, viel kollegialer und zielführender über alle Fraktionen hinweg. Und ich möchte einen erwähnen, zunächst, ohne die anderen zu schmälern, das ist mein Fußballfreund, darf ich sagen, und Kollegen, Fabio De Masi, der uns wirklich angetrieben hat. Ich glaube, keiner kennt die Akten so gut wie Fabio.
Er hat die richtigen Fragen gestellt. Er war im Thema. Ich habe so oftmals gedacht, die Redezeiten, Fragezeiten werden ja nach Größe der Fraktion verteilt. Man hätte ihm auch ein bisschen mehr Fragezeit geben müssen und können, weil noch viele Fragen von ihm offen geblieben sind. Lieber Fabio, einen ganz herzlichen Dank für den tollen Job, den du im Untersuchungsausschuss gemacht hast. Und dass ich der Kollegin Kizikepe mal vollständig Recht geben muss, passiert ja auch nicht alle Tage. Aber sie hat meinen geschätzten Freund und Kollegen Hans Michelbach als Ehrenmann bezeichnet. Und das kann man nur unterstreichen. Wer den Hans Michelbach kennt, ich habe ihn jetzt 8 Jahre hier im Deutschen Bundestag kennenlernen dürfen, weiß, dass er tatsächlich ein Ehrenmann ist, der der Sache verpflichtet ist. Und das haben wir auch bei den Befragungen bemerkt im Untersuchungsausschuss. Da gab es keine Parteibücher mehr. Da gab es nur die Wahrheit herauszufinden und die Sache herauszufinden. Und lieber Hans, da bist du ein Vorbild für uns jüngere Abgeordnete, darf ich mit 55 vielleicht dann auch noch sagen. Und ich bin ja auch sehr froh und wir sind dir alle sehr dankbar. Du hast in unserer Arbeitsgruppe ja gesagt, du hättest ein Buch geschrieben. Aber das Buch kommt erst, könnt ruhig sein, erst nach der Wahl raus. Also von daher wird es keinen Einfluss haben auf den Wahlausgang. Aber wir sind alle gespannt, dieses Buch zu lesen. Aber zum Untersuchungsausschuss zurück. Es ist als letzter Redner natürlich schwierig, noch viel Neues zu bringen. Aber ich glaube, man kann vielleicht manches noch mal bestätigen. Ich finde, dieser Untersuchungsausschuss hat tatsächlich einen wertvollen Beitrag für die Demokratie geleistet. Viele Kleinanleger sind geschädigt worden, haben ihr Ersparnis verloren. 20, 30 Milliarden. Da ist es auch Aufgabe, dass wir als Volksvertreter uns mit diesem Thema beschäftigen. Und wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, wie kann sowas an einem Finanzplatz Deutschland mit so einer Finanzaufsicht, mit so einem engmaschigen Netz von Aufsicht überhaupt funktionieren? Warum haben diese Aufsichtsbehörden letztendlich alle versagt? Mir ist aber wichtig, dass wir, wenn wir über Behördenversagen reden, Wirtschaftsprüferversagen reden, Regierungsversagen, was ich hier nicht alles gehört habe, dass wir doch im Mittelpunkt der Debatte auch stellen sollen, dass es hier erstmal kriminelle Energie gegeben hat. Hier sind Verbrecher am Werk gewesen, die Leute und die Menschen betrogen haben. Und es ist wichtig, dass die Strafverfolgungsbehörden jetzt auch die richtigen verfolgen. Wir haben die falsche Sicherheit gehabt, dass unsere Aufsichtsbehörden alles im Griff haben. Und es war leider so nicht. Das mussten wir nur feststellen. Wir haben feststellen müssen, dass es ein kollektives Aufsichtsversagen gegeben hat. Und da sind viele betroffen. Fast alle sind hier in der Debatte auch schon genannt worden. Der Aufsichtsrat, der ein reines Abnickgremium war, die Geldwäscheaufsicht, wenn sie denn überhaupt stattgefunden hat, das war ja mehr ein Streit, wer ist eigentlich zuständig. Man kann übrigens das Gefühl auch nicht loswerden, dass eigentlich für Wirecard in Deutschland keiner zuständig irgendwie war. Jedenfalls war das teilweise so. Die BaFin ist mehrfach genannt worden mit der DPR, der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, Enforcement, Bilanzkontrolle, die nicht richtig gelaufen ist. Die Fach- und Rechtsaufsicht, Herr Minister, liegt nun mal beim BMF. Von daher finde ich es einen kleinen Beigeschmack schon, dass Sie nicht den Mumm haben zu sagen, da sind Fehler passiert bei der BaFin und ich als verantwortlicher Minister übernehme die politische Verantwortung dafür, dass hier Fehler geschehen sind. Dann gibt es natürlich die Abschlussprüfer von EY und ich kann Ihnen sagen, dass ich als Wirtschaftsprüfer, der seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig ist, schon sehr betroffen bin, Dinge zu sehen, die ich nicht geglaubt habe, dass man sie mal sehen wird. Wir Wirtschaftsprüfer, Abschlussprüfer, auch das ist deutlich geworden in den Befragungen, genießen eine große Vertrauensstellung. Man muss sagen, dieser Vertrauensstellung ist EY in keinster Weise gerecht geworden. Die Schutzfunktion Wirtschaftsprüfer hat nicht funktioniert. Der Wirtschaftsprüfer hat die Aufgabe, die Verlässlichkeit der Informationen im Jahresabschluss und im Lagebericht zu bestätigen. Das ist alles nicht geschehen und durch die verschiedenen Berichte, sei es im KPMG-Sonderbericht oder auch dem Wambach-Bericht, einem Ermittlungsbeauftragten, den wir gemeinsam beauftragt haben, ist deutlich geworden, dass es geballte Auffälligkeiten gäbe. Der einzelne Punkt hätte nicht dazu führen müssen, zwingend mehr Fragen zu stellen. Aber die Häufigkeit der Auffälligkeiten hätte zwingend dazu führen müssen, kritischer an diese Prüfung heranzugehen. Und von daher verstehe ich überhaupt nicht, wie diese große, sonst anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft so wenig Aufklärungswillen gezeigt hat, so wenig Willen zum Zusammenarbeit gezeigt hat. Und von daher finde ich es gut, dass die neue Geschäftsführung nun endlich ein Bedauern mal ausgedrückt hat, dass sie diesen Betrug nicht früher aufgedeckt haben. Es gäbe noch viel zu sagen, Frau Präsidentin. Ich sehe das hier.
Nee.
Mir ist nur eins auch wichtig, vielleicht abschließend zu sagen. Wir haben aufgrund des Wirecard-Untersuchungsausschusses gesetzliche Maßnahmen gemacht. Wir können im Gesetz vieles regeln. Wenn die Menschen innerhalb des gesetzlichen Rahmens nicht die kritische Grundhaltung haben und das gesunde Misstrauen haben, wird Aufsicht immer versagen. Da können wir noch so viele Gesetze machen. Von daher ist es vielleicht ein Ansporn für Aufsichtsbehörden, aber auch für uns, die Aufsichtsbehörden bei ihrer schwierigen Arbeit zu unterstützen und nicht nur den Finanzbeamten beim Landesamt für Steuern. Auch das werden wir beobachten. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.
Vielen Dank, Fritz Günzler. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des dritten Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 30-900 den Bericht des dritten Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes zur Kenntnis zu nehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Gegenstimmen nicht, Enthaltungen nicht. Die Beschlussempfehlung ist einstimmig angenommen. Ich rufe auf den nächsten Tag.